Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zur Sendung vom Mittwoch, den 1. März. Heute stehen bei uns im Info die folgenden Themen im Zentrum. Die Pressefreiheit in der Türkei wird mit Füßen getreten. Dutzende Journalistinnen sind bereits in Haft. Bis anhin handelte es sich dabei in erster Linie um türkische Journalistinnen. Nun ist der erste Auslandsjournalist festgenommen worden. Noch immer ist die Täterschaft des Reichstagsbrandes nicht geklärt. Der deutsche Soziologe Robert Brack beleuchtet die Rolle von Marinus van der Löbbe, welcher von den Nazis verurteilt worden ist. Und außerdem geht es heute um Rap. Besser gesagt, East Coast Rap aus den 90er Jahren.
Yeah, you'll be back. You niggas always are.
Hey, man, fuck is you hollering about, homes? You won't see me up in this motherfucker no more. Let's see. I got big plans, nigga.
Ja, große Pläne hatte er, der Rapper Notorious B.I.G. Es sollte alles anders kommen. Vor ziemlich genau 20 Jahren wurde einer der erfolgreichsten Rapper aller Zeiten erschossen. Wir blicken in unserer Rubrik Zeitsprung auf dieses Ereignis zurück. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Gisela Völz.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Willkommen zu den aktuellen Meldungen des Tages. Michael Spahr, guten Morgen.
Guten Morgen,
Gisela. Was macht denn heute Schlagzeile an diesem 1. März?
Ja, die Stadtnomaden werden nun rechtlich mit Fahrenden gleichgestellt, das berichtet die Berner Zeitung. Das heißt, die Gruppe, welche in Wohnwagen wohnt, muss nur noch alle 6 Monate statt alle 3 Monate den Platz wechseln. Im Moment befindet sich der Wagenpark der Stadtnomaden auf dem Schermenareal. Eigentlich haben die Berner und Bernerinnen vor über 3 Jahren einer Zone für experimentelles Wohnen in Riedbach zugestimmt. Dort sollen am Schluss auch die Stadtnomaden ihre Wohnwagen aufstellen dürfen. Im Moment ist diese Zone allerdings noch leer, weil die Stadt Bern dort noch immer in einen Rechtsstreit verwickelt ist. Die Wohnraumpolitik bewegt im Moment nicht nur Bern, sondern auch andere Städte. In Berlin gingen letzten Samstag laut Radio Aktiv Berlin rund 2.500 Menschen auf die Straße. Sie protestierten gegen Zwangsräumungen. Dabei geht es jedoch weniger um besetzte Häuser und Wohnexperimente, sondern um Mieter, Mieterinnen und KMUs. Sie müssen ihre Häuser oder Läden verlassen, weil sie die teuren Mieten nicht mehr bezahlen können. Gerade im Stadtteil Kreuzberg hat die prekäre Mietsituation dazu geführt, dass sich vermehrt auch Kleingewerbetreibende für eine linke, solidarische Politik einsetzen. Unsere Kolleginnen von Radioaktiv Berlin waren vor Ort und haben die Rede eines Betroffenen aufgezeichnet.
Die Mieten in Berlin und ganz besonders in Kreuzberg sind in den letzten Jahren massiv angestiegen. Für viele Mieterinnen und Mieter ist es immer schwieriger, die hohen Mieten bezahlen zu können. Es muss am Essen oder an anderen Dingen gespart werden. Viele Menschen müssen sogar wegziehen und immer wieder kommt es auch zu Zwangsräumungen, der brutalsten Form der Verdrängung. Auch viele kleine Läden sind von den steigenden Mieten betroffen. Sie müssen schließen und die Betreiber verlieren so häufig auch ihre Arbeit. Das Angebot für Menschen mit geringen oder mittleren Einkommen wird außerdem immer kleiner. Statt Bäckereien, Buchläden oder Kitas gibt es teure Restaurants oder edle Brillenläden. Das Leben wird immer schwieriger. Für Geflüchtete ist die Situation besonders schlimm. Noch immer müssen Hunderte in Schulen wohnen. Auf dem Wohnungsmarkt gibt es für Geflüchtete meist nur völlig überteuerte Wohnungsangebote. Steigende Mieten sind aber keine Naturkatastrophe, sondern von Menschen gemacht und gewaltsam durchgesetzt. Vermieter profitieren von immer stärker steigenden Mieten. Einige Vermieter setzen ganz offen auf Zwangsräumungen, weil sie anschließend die Wohnungen oder Läden viel teurer vermieten können. Für die Mieter bedeutet das eine große Katastrophe. Für die Vermieter noch mehr Geld auf ihrem Konto.
Soweit ein O-Ton, der irgendwie bekannt klingt von unseren Kolleginnen und Kollegen von Radioaktiv in Berlin. Von der Demonstration gegen hohe Mieten und Zwangsräumungen vom letzten Samstag. Übrigens in einem Interview mit der Tageszeitung Der Bund meinte der Berner FDP-Grossrat und Präsident des Hauseigentümerverbandes Adrian Haas, Bern habe keine Wohnungsnot. Laut Haas seien Wohnungen in Bern verglichen mit den Mietpreisen in Zürich oder Genf verhältnismäßig günstig. Für einmal gab sich Donald Trump gestern nicht als wütender Verrückter, sondern als anständiger Staatsmann, so in etwa die Kommentare in verschiedenen Medien zur ersten Rede des neuen US-Präsidenten vor dem Kongress, dem amerikanischen Parlament. Trump verurteilte Hassverbrechen gegen farbige Menschen und die jüdische Gemeinschaft. Er gab vor, weiterhin zum Militärbündnis NATO zu stehen und er vermied Seitenhiebe auf die Medien. Allerdings, so der Kommentar in der deutschen Taz, konnte er nicht erklären, wie er die Quadratur des Kreises schaffen würde, nämlich Steuervergünstigungen für Reiche einerseits und andererseits ein Milliarden- oder sogar billionenteures Infrastruktur- und Militärausbauprojekt finanzieren. Ebenfalls berichtet die Taz über erneute Diskriminierungen der US-amerikanischen Behörden. So wollte eine tibetanische Frauenfußballmannschaft aus Indien an einem Fußballturnier in Dallas teilnehmen. Die US-Botschaft in Neu-Delhi verweigerte den Frauen Visas für die Reise in die USA. Viele Menschen, die aus dem Tibet geflüchtet sind, wohnen in Indien. Laut der NZZ ermitteln die US-amerikanischen Behörden nun auch gegen Fiat Chrysler. Der italienisch-amerikanische Autokonzern steht ebenfalls im Verdacht, Abgaswerte bei Dieselfahrzeugen manipuliert zu haben. Vor anderthalb Jahren wurde bekannt, dass Volkswagen VW bei Dieselautos Abgaswerte manipuliert hatte. Bei Abgastests konnten die Abgaswerte dank spezieller Software ins Grüne gebracht werden. Wie grüne Organisationen auch gegenüber Rabe sagten, würden Abgaswerte von vielen Autoherstellern manipuliert, allerdings meist in einem legalen Rahmen. Die Tests im Labor, die eben legal sind, führten zu guten Werten, entsprechen jedoch oft nicht den tatsächlich ausgestoßenen Schadstoffen im Verkehrsalltag. Nicht über Schadstoffe, aber um andere Lüfte geht es beim Wetter. Morgen Donnerstag kann es am Vormittag noch vereinzelt regnen. Nachmittags wird es dann meist sonnig bei einer Höchsttemperatur von 12 Grad. Am Freitag wird es sonnig bei bis zu 11 Grad. Das Wochenende beginnt ebenfalls sonnig. Erst am Sonntag ist dann wieder Regen möglich.
Rabe Info.
Zuerst war er 2 Wochen in Polizeigewahrsam, nun kommt er für unbestimmte Zeit ins Untersuchungsgefängnis. Und je nach Ausgang des darauf folgenden Gerichtsprozesses wird der deutsch-türkische Journalist Deniz Yücel auch mehrere Jahre im Gefängnis absitzen müssen. Deniz Yücel ist Korrespondent der deutschen Tageszeitung Die Welt und hatte sich Mitte Februar den türkischen Behörden gestellt. Er war zur Fahndung ausgeschrieben worden, vorgeworfen wurde ihm Propaganda für eine terroristische Vereinigung und Aufwiegelung der Bevölkerung. Sein Verbrechen? Er führte ein Interview mit einem Kommandanten der kurdischen Untergrundorganisation PKK und äußerte sich immer wieder kritisch über Präsident Erdogan. Nun ist Deniz Yücel der erste ausländische Journalist, welcher nach dem Putschversuch vom letzten Juli verhaftet wurde. Katrin Hiss wollte von Anne Retzenbrink von Reporter ohne Grenzen wissen, was über das Schicksal von Deniz Yücel bekannt sei.
Deniz Yücel befindet sich in Untersuchungshaft in Istanbul. Ja, und er blickt im Prinzip jetzt einer ungewissen Zukunft entgegen, zumindest erstmal jetzt in der Zeit der Untersuchungshaft, die wirklich monatelang oder jahrelang dauern kann. Und was auch bekannt ist, ist, dass er einfach nur kritisch berichtet hat über Erdogan, über den Kurdenkonflikt, über die türkische Regierung und deswegen jetzt in Untersuchungshaft sitzen muss.
Nachdem er einige Wochen untergetaucht war, hat sich ja Deniz Yücel vor gut 2 Wochen in Istanbul der Polizei gestellt. Dann war er jetzt erst in Polizeigewahrsam und jetzt ist er in Untersuchungshaft. Danach wird es wahrscheinlich zu einem Gerichtsprozess kommen. Kann dieser Gerichtsprozess überhaupt fair ablaufen?
Ja, also die Erfahrungen mit der türkischen Justiz seit Beginn des Ausnahmezustands geben dann natürlich Anlass zum starken Zweifeln, dass er wirklich auf einen fairen Prozess hoffen kann. Trotzdem hoffen wir natürlich oder setzen uns ein, dass es dazu kommen wird. Und was wir jetzt aber aktuell fordern, dass er sofort unverzüglich freigelassen wird, weil die Vorwürfe gegen ihn einfach lächerlich sind. Die sind einfach absurd. Er hat einfach nur seine Arbeit gemacht. Er ist einfach nur seiner Arbeit als Journalist nachgekommen. Und das ist nämlich den Mächtigen auf die Fingern zu schauen.
Ist es denn überhaupt noch möglich, in der Türkei kritisch zu berichten? Können nicht Erdogan-treue JournalistInnen ihren Beruf noch ausüben? Und gibt es für die Menschen in der Türkei auch eine Möglichkeit, unabhängige Informationen zu bekommen?
Also es gibt tatsächlich noch ein paar, ich sag mal, Inseln der Pressefreiheit, kleine Inseln der Pressefreiheit in der Türkei. Das heißt, es gibt auch noch ein paar Medien, zum Beispiel die unabhängige Tageszeitung Cumhuriyet, die kritisch berichten kann oder unabhängig berichtet. Aber die Journalisten und die Medien arbeiten natürlich unter ständiger Angst. Und umso wichtiger ist es, dass wir diesen Medien, diesen Journalisten den Rücken stärken, dass wir sie unterstützen und zeigen, dass wir für sie da sind und uns für sie einsetzen.
Im April wird es dann sehr wahrscheinlich ein Referendum geben in der Türkei. Nimmt die türkische Bevölkerung dieses Referendum an, dann wird Erdogan seine Macht noch weiter ausbauen können. Würde das Schaffen für JournalistInnen dann noch schwieriger werden?
Ja, davon ist auszugehen, dass es dann die Pressefreiheit noch weiter einschränkt, obwohl es einem ja auch schon schwerfällt, momentan über Pressefreiheit in der Türkei zu sprechen. Das Referendum findet statt im Kontext des Ausnahmezustands, in dem ja so viele Journalisten, über 100 Journalisten bisher inhaftiert wurden, in dem Medien geschlossen wurden, über 700 Presseausweise annulliert wurden. Insofern steht es nicht unter guten Vorzeichen.
Sie haben es gesagt, zurzeit sind in der Türkei etwa 150 JournalistInnen im Gefängnis. Viele Pressehäuser wurden eben auch geschlossen. Deniz Yücel ist deutsch-türkischer Staatsbürger, also er hat beide Pässe. Er arbeitet für die Welt. Somit kann er eigentlich auf Unterstützung aus Deutschland zählen. Sogar die Bundeskanzlerin Merkel hat ja mitgeteilt, dass sie die Maßnahme unverhältnismäßig hart findet. Aber was ist mit all den JournalistInnen, die keine solche Unterstützung erfahren? Nach ihren Angaben sind es ja etwa 150 Menschen. Was passiert mit denen? Wie geht es weiter?
Ja, richtig. Das ist auch ein Punkt, den wir schon auch kritisieren. Auf der einen Seite begrüßen wir es natürlich, dass sich die Bundesregierung für die Freilassung von Deniz Yücel auch stark macht und dass auch hinter den Kulissen sehr viel passiert ist und dass auch eben ja der Name von Deniz Yücel konkret in den Mund genommen wurde öffentlich. Auf der anderen Seite gibt es, wie Sie schon angesprochen haben, sind über 100 Journalisten, momentan 150 Journalisten in der Türkei inhaftiert und die haben eben nicht das in Anführungsstrichen Glück im Unglück, auch die deutsche Staatsbürgerschaft zu haben, beziehungsweise eine deutsche Redaktion oder eine große Redaktion im Rücken zu haben. Und da fordern wir die Bundesregierung auf, sich auch für die Freilassung der vielen anderen, auch türkischen Journalisten, inhaftierten Journalisten in der Türkei stark zu machen und auch ganz konkret öffentlich ihre Namen in den Mund zu nehmen.
Sagt Anne Retzenbrink von Reporter ohne Grenzen. Laut der Rangliste der Pressefreiheit von Reporter ohne Grenzen liegt die Türkei schon seit einigen Jahren auf einem der letzten Plätze. Mehr Infos dazu gibt's unter www.reporter-ohne-grenzen.de.
Rabe Info.
Ende Februar 1933 brannte der Deutsche Reichstag. Historiker und Historikerinnen sind sich einig, dass dies der entscheidende Moment war, welcher die Machtübernahme der Nationalsozialisten einläutete. Nicht einig sind sie sich allerdings in Bezug auf die Täterschaft. Noch vor Ort wurde damals Marinus van der Lubbe verhaftet. Er sagte, er habe den Brand auf eigene Initiative gelegt. Er habe damit die deutsche Bevölkerung vor der Hitlerregierung und der drohenden Kriegsgefahr warnen wollen. Jedoch, Marinus van der Lubbe war seit einer Schlägerei halb blind. War er wirklich fähig, das deutsche Parlamentsgebäude alleine in Brand zu stecken? Die Schuld von der Lubbes wurde bereits kurz nach dem Brand erstmals angezweifelt. Schließlich war der Vorfall für die Nazis ideal, um endlich entschieden gegen politische Gegner vorgehen zu können. Noch heute ist die Täterschaft nicht einwandfrei geklärt und immer noch Gegenstand einer Kontroverse. Robert Brack hat sich intensiv mit der Person Marinus van der Lubbe auseinandergesetzt, und zwar in seinem Roman «Unter dem Schatten des Todes». Radio Korax in Halle wollte von Brack wissen, für wie wahrscheinlich er die Theorie hält, dass van der Lubbe alleine den Reichstag in Brand gesetzt habe.
Für mich ist ziemlich klar, dass er ja im Reichstag war. Da wurde er ja schließlich festgenommen. Er ist da reingeklettert, er hatte auch Kohlenanzünder dabei. Er hat auch selbst gesagt, er hatte die Absicht, den Reichstag anzuzünden. Das Verrückte ist nur, dass er ja halb blind war und der Reichstag war dunkel. Das heißt, wie hätte er das schaffen können, zumal er ein paar Kohlenanzünder hatte, die für diese Riesenaktion im Grunde genommen doch sehr unzulänglich waren. Meine Theorie ist, dass er das tatsächlich versucht hat. Er hat ja vorher schon versucht, ein Wohlfahrtsamt und das Rathaus anzuzünden, um ein Zeichen zu setzen. Und das mit dem Reichstag war für ihn folgerichtig, es da zu versuchen. Aber dass das ganze Ding dann tatsächlich in Windeseile so viel Feuer gefangen hat und dann abgebrannt ist, das ist eigentlich sehr unwahrscheinlich von einer einzelnen Person anzurichten. Meine Theorie, die ich dann nach der ganzen Lektüre sämtlicher Bücher darüber gefunden hatte, die aber natürlich auch, wie alles, was die Historiker sagen, Spekulation ist, ist, dass er versucht hat, das zu machen, dass aber auch andere am Werk waren und dass hier vielleicht der Zufall auch ein bisschen mitgespielt hat. Und dass möglicherweise von der einen Seite ein Nazitrupp kam und von der anderen Seite kam er. Und denen kam sehr gut zu Pass, dass er das versucht hatte und die Schuld ja tatsächlich auch auf sich nahm und die dann wieder sozusagen im Dunkeln verschwinden konnten. Und das passte dann natürlich nachher ganz wunderbar zu dem Versuch, die Opposition zu ersticken beziehungsweise sie alle mit Terrormaßnahmen zu überziehen. Das ist aber, wie gesagt, Spekulation und sehr schwierig zu erklären, einfach deshalb, weil die Faktenlage so unübersichtlich ist. Und weil die so unübersichtlich ist, haben sich die Historiker ja auch jahrzehntelang bis heute darüber gestritten und der Streit geht weiter. Also eine wirkliche Gewissheit, was ganz genau passiert ist, gibt es überhaupt gar nicht.
Jetzt stelle ich mir das vor, wenn man sozusagen jetzt so eine schwierige Quellenlage hat und dann sozusagen dieses Geschehen zum Ausgangspunkt, zum Stoff für einen Roman wählt. Das stelle ich mir als eine große Herausforderung vor, gerade wenn dann ja Teile des Geschehens im Dunkeln liegen und man dann sozusagen eine Geschichte da drum strickt. Wie sind Sie denn da in Ihrem Roman mit diesem Ereignis umgegangen, das eben ja zu Teilen auch im Dunkeln liegt?
Das Wichtigste war für mich die Person. Also ich wollte herausfinden, wer war das und warum hat er das gemacht. Und um das herauszufinden, habe ich alles studiert, was Eigenaussagen waren. Und da kann man einiges finden. Man kann Tagebucheintragungen von ihm lesen, man kann Briefe von ihm lesen. Und da drin wird auf jeden Fall ziemlich klar, dass das zwar ein Mann, ein einfacher Geist aus dem Volk war, der sich aber mit vielen auch philosophischen und politischen Themen beschäftigt hat und der sehr viel darüber nachgedacht hat, was er tut und warum er es tut. Wenn man sich den Charakter genau anguckt, wenn man auch anguckt, wie er, also seine Reisetagebücher und so weiter, was ihm da alles durch den Kopf gegangen ist und was ihm wichtig war, dann bin ich zu dem Schluss gekommen, dass er auf jeden Fall ernsthaft gehandelt hat, dass er genau wusste, was er tut, warum er es tut, dass er nur nicht überschauen konnte, dass die Konsequenzen ganz andere sein würden, als er sich erhofft hatte. Denn dass es nachher erstens ein Gesetz nur gegen ihn gibt, um ihn zum Tode zu verurteilen, das konnte er überhaupt nicht wissen. Und dass die Nazis praktisch nur darauf warteten, bis irgendetwas passiert, womit sie dann endgültig losschlagen können und die Macht im Land erobern, das hatte er so sich auch nicht vorstellen können.
Sagte Robert Brack über Marinus van der Lubbe, welcher von den Nazis als Alleintäter hingestellt worden war. Der historische Roman zu diesen Ereignissen heißt «Unter dem Schatten des Todes» und findet sich in deiner Lieblingsbuchhandlung.
Rabe Info.
In wenigen Minuten machen wir hier eine Zeitreise an die East Coast, genauer ins New York der 90er Jahre, wo ein Mann namens The Notorious B.I.G. für Furore sorgte. Bevor wir das tun, hören wir doch aber zuerst einmal rein ins musikalische Schaffen von Biggie oder eben von The Notorious B.I.G. aus dem Jahre 1994, Warning.
See who's this page of me and why? It's my nigga Pop from the barbershop. Told me he was in the gambling spot and heard the intricate plot. A niggas wanna stick me like flypaper, neighbor. Slow down, love, please chill, drop the paper. Remember them niggas from the hill up in Brownsville that you rolled dice with? Spoon blood and got nice with? Yeah, my nigga Fame up in Prospect. Nah, them my niggas, nah, love wouldn't disrespect. I didn't say them, they schooled me to some niggas that you knew from back when you was clocking minor figures. Now they heard you blowing up like nitro, when they wanna stick the knife through your windpipe slow. So, thank Fame for warning me, cause now I'm warning you. I got the Mac, nigga, tell me what you gonna do. Damn, niggas wanna stick me for my paper. 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 They heard about the Rolexes and the Lexus with the Texas license plates out of state. They heard about the pounds you got down in Georgetown, and they heard you got half Virginia locked down. They even heard about the crib you bought your mom up Florida, the fifth corridor. Call the coroner. There's gonna be a lot of slow singing and flower bringing if my burglar alarm starts ringing. What you think all the guns is for? All-purpose war, got the Rockwellers by the door. And I feed them gunpowder so they can devour the criminals trying to drop my decimals. Damn, niggas wanna stick me for my cream, and it ain't a dream, things ain't always what it seems. It's the ones that smoke blunts with ya, see your picture. Now they wanna grab their guns and come and get ya. Bet your Biggie won't slip. I got the calico with the black talons loaded in the clip, so I can rip through the ligaments, put the fuckers in the bad predicament where all the foul niggas went. Touch my cheddar, feel my Beretta. Fuck when I'ma hit you with your motherfuckers, better duck. I bring pain, blood stains on what remains of his jacket. He had a gun, he should've packed it, cocked it. Extra clips in my pocket so I can reload and explode on your asshole. I fuck around and get hardcore. C4 to your door, no beef no more, nigga. Feel the rough, scandalous. The more weed smoke I puff, the more dangerous. I don't give a fuck about you or your weak crew. What you gonna do when Big Papa come for you? I'm not running, nigga, I bust my gun and hold on, I hear somebody coming.
Ready to die, bereit zu sterben, heißt das einzige zu Lebzeiten veröffentlichte Album von Notorious B.I.G. Vor 20 Jahren, genauer am 9. März 1997, wurde B.I.G. Topshot der West Coast Hardcore Rap Szene aus einem vorbeifahrenden Auto erschossen. Sein Tod war gleichzeitig Höhepunkt der berühmt-berüchtigten Fehde im amerikanischen Musikbusiness, nämlich derjenigen zwischen den Rappern der East Coast in New York und der West Coast in Los Angeles. Im Zeitsprung blickt Wilmaral zurück auf das kurze, intensive Leben des Notorious B.I.G.
Rabe Info Zeitsprung.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. It's the 10 Crack Commandments. Wow. Man can't tell me nothing about this code.
Am 9. März 1997 erlag Christopher Wallace in einem Spital in Los Angeles seinen schweren Schussverletzungen. 4 Kugeln direkt in die Brust aus einem vorbeifahrenden Auto. Wie er erschossen hat, ist bis heute unklar. Klar aber ist, an diesem Tag verlor der Rap einen seiner wichtigsten Storytellern der alten Schule. Man mag von Notorious B.I.G.'s Texten halten, was man will, aber wenige nach ihm haben es so gut vermocht, mit Songs Geschichten zu erzählen.
Never let them know your next move. Don't you know bad boys move in silence and violence? Take it from your highness. I done squeezed mad clips at these cats for their bricks and chips. Number 3, never trust nobody.
B.I.G. hat den sogenannten Hardcore-Rap groß gemacht. Aggressiv, gewaltverherrlichend, machistisch und primitiv. Biggies Rhymes waren gespickt mit Fluchwörtern und Beleidigungen. Seine bevorzugten Themen waren Gewalt, Drogen, Waffen und natürlich Frauen.
When I met you, I admit my first thoughts was a trick. You look so good, huh? I suck on your daddy's dick. I never felt that way in my life. It didn't take long before I made you my wife. Got no rings and shit, just my main squeeze.
Big war Notorious B.I.G. in so mancher Hinsicht. Er war 1,90 groß und wog rund 180 Kilogramm. Schon in der Schule verpassten sie ihm deshalb den Übernamen Biggie. Notorious war aber auch Big im Handel von Crack und anderen Drogen und Big war er auch im Musikbusiness als einer der kommerziell erfolgreichsten Rapper aller Zeiten.
To all the ladies in the place with style and grace, allow me to lace these lyrical douches in your bushes. Who rock grooves and make moves with all the mommies. The back of the club, sipping my wet is where you find me.
Notorious B.I.G. war hochintelligent, ein ausgezeichneter Schüler, bis ihn die Schulleitung wegen Drogenhandel rausschmiss. Kurz darauf wanderte er für einige Monate ins Gefängnis. Zu rappen hatte B.I.G. aber schon sehr viel früher begonnen, mit zarten 12 Jahren. Anfangs 90er wurde er dann mehr oder weniger schlagartig bekannt, als Puff Daddy ihn bei Uptown Records unter Vertrag nahm und als diesem dort gekündigt wurde, bei Puff Daddys eigenem Label Bad Boy Records. Notorious B.I.G. veröffentlichte zahlreiche Singles und 1994 dann sein erstes und einziges Soloalbum zu Lebzeiten, Ready to Die, bereit zu sterben. Ja, die schöne Ironie der Geschichte.
You got a red dot on your head too. Oh shit!
Mitte 90er entbrannte eine heftige Fehde zwischen den Rappern der East Coast in New York und der West Coast in Los Angeles, zwischen den Plattenfirmen Bad Boy Entertainment in New York und Death Row Records aus L.A. Die Fehde eskalierte, als Rapper Tupac, Aushängeschild der East Coast, im Studio in New York angeschossen wurde. Zahlreiche Legenden ranken sich bis heute um diesen Raubüberfall.
Machiavelli is dumb. My life in exchange for yours. Born hated as a thug. House full of babies crying for my lack of getting love. Ain't nobody tell me shit till I got a sack of drugs.
Wer auch immer hinter dem Anschlag gegen Tupac gesteckt haben mochte, die Luft zwischen East Coast und West Coast wurde immer dünner. Nicht nur in den Texten hetzten sie immer hasserfüllter gegeneinander auf, immer wieder kam es zu Gewalt, zu Prügeleien und Schusswechseln zwischen Mitgliedern der East und der West Coast. Im Herbst 96 eskalierte die Fehde und die amerikanische Rap-Szene sollte innerhalb kürzester Zeit zwei ihrer Aushängeschilder verlieren. Tupac wurde in Las Vegas angeschossen und starb eine Woche später an den Folgen der Schussverletzungen. Kleine Randnotiz: Anfangs diese Woche berichtete ein amerikanisches Promi-Portal, dass die Luxuslimousine, in der Tupac angeschossen wurde, samt Einschusslöchern zum Verkauf steht. Für mickrige 1,5 Millionen Dollar.
Yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I will fear no evil, for you are with me.
Wie auch immer, für Tupacs Umfeld war damals abermals klar, die Täter müssen von der West Coast sein, aus dem Umfeld von Notorious B.I.G. Und so, oder auch anders, wurde B.I.G. ein halbes Jahr später selber zur Zielscheibe. Am 9. März 1997 wurde der damals 24-Jährige aus einem vorbeifahrenden Auto heraus angeschossen und starb wenig später in einem Krankenhaus in Los Angeles.
My peeps get dirty like cleats. Run up in your crib, wrap you in your polo sheets. Six up in your wig piece, nigga deceased.
Zwei Wochen nach Notorious B.I.G.'s Tod wurde sein bereits fast fertiges zweites Soloalbum veröffentlicht, ein Doppelalbum mit dem etwas pathetischen Titel Life After Death, Leben nach dem Tod. Das Album sollte den Erfolg des ersten noch weit übertrumpfen. You're nobody till someone kills you. Auch nicht ganz falsch, was Biggie da prophezeite.
hold y'all, breath I told y'all, death controls y'all, big don't fold y'all, I spit phrases that'll thrill you, you're nobody till somebody kills you,
you're nobody till somebody kills you.
1999 dann folgte Born Again, zu Deutsch Wiedergeboren. Nein, Notorious B.I.G. ist nicht unverhofft wiederauferstanden. Die meisten Songs waren Zweitveröffentlichungen und einige unveröffentlichte Aufnahmen waren auch darauf. 2005 dann wurde das letzte Kapitel aufgeschlagen mit Duets, The Final Chapter, mit ebenfalls schon veröffentlichten Songs und Gastbeiträgen von Eminem, P. Diddy, Mary J. Blige und anderen. Damit wurde das Kapitel Notorious B.I.G. definitiv geschlossen.
So how does it feel leaving us?
Come on, man. What kind of fucking question is that, man? I'm trying to get the fuck up out this joint, dog.
Yeah, you'll be back. You niggas always are.
Hey, man. What the fuck is you all about, homes? You won't see me up in this motherfucker no more.
We'll see.
I got big plans, nigga. Big plans.
Zum 20. Todestag von The Notorious B.I.G. blickte Wilmar Rall für uns im Zeitsprung zurück auf das kurze, intensive Leben des US-Rappers.
Radar Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Das war die Rabe-Info-Sendung vom Mittwoch, 1. März. Auf www.rabe.ch gibt es alle Sendungen als Podcast sowie Dossiers mit Videos, Bildern und Links zu aktuellen Themen. Die nächste aktuelle Infosendung gibt es morgen Donnerstag, wie immer um 11 Uhr, unter anderem mit Beiträgen über einen wahren Albtraum beziehungsweise den Dokumentarfilm Albtraum, welcher zeigt, wie hart das Leben auf einer Alp sein kann. Beigetragen zu dieser Infosendung haben Wilmar Rall, Katrin Hiss und Michael Sport. Am Mikrofon verabschiedet sich Gisela Feutz. Habt einen schönen Tag, habt Sorge. Bye-bye.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.